Ich glaube, wir müssen diese Fragen, die ich eben genannt habe, erstmal 2,25 lösen. Weil damit werden wir eine Geschlossenheit innerhalb vom Dachverband sicherstellen, die jetzt erstmal Priorität hat. Wir wollen jetzt erstmal den Dachverband nach innen so weit stärken, wie wir das können. Aber das ist, glaube ich, noch nicht das, wo wir hinwollen.
Laberlümmel, der Corpo-Talk. Ein Podcast von Corpus für Corpus. Jetzt laber nicht. Gönn dir und hörst dir rein.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Laberlümmel, der Corpo-Talk. Mein Name ist Jan und ich bin der Host in dieser Sendung. In der heutigen Folge dürfen wir erstmals einen Vorortspräsidenten begrüßen. Das ist heute der Vorortspräsident des Kartellverbands Katholischer Deutscher Studentenvereine, kurz KV. Und dieses Jahr ist dies Johannes Pötz. Er ist selber neben seinem Amt Mitglied bei der KSTV Arminia Bonn, bei KSTV Arnulf Saarbrücken und der AKV Ackstein im ÖKV in Österreich. Also drei Bünde, schön, dass du da bist.
Hallo Jan, schön, dass ich hier sein darf.
Sehr gerne, sollen wir anfangen?
Gerne.
Kannst du uns etwas über deinen persönlichen Hintergrund erzählen und wie du zum Vorortspräsidenten des KVs geworden bist?
Ja, da muss ich, glaube ich, ein Stück weit ausholen, damit man die ganze Geschichte versteht. Ich habe Lehramt, Gymnasium, Mathematik und Geschichte in Bonn studiert, bin derzeit am Promovieren in Geschichte und ja, war die ersten vier Semester so ein bisschen ganz normaler Student in Bonn, bis ich dann auf meinen späteren Leibburschen getroffen bin, mit dem zusammen ich ein Referat halten durfte. Er hat mich dann zu sich eingeladen. Ich hatte noch gar keine Ahnung, dass das ein Korpohaus sein würde, wie das dann so war. Er hat relativ schnell gemerkt, das passt, den Jungen können wir hier gebrauchen. Die Bundesbrüder angerufen, die sind dann zufällig alle vorbeigekommen, ganz zufällig, wie das dann so war. Es wurde ein spontanes Grillen gemacht, ich wurde dazu eingeladen. 9 Tage später war Stiftungsfest, danach bin ich dann auch direkt eingetreten. Die Jungs haben mich zur Fuchsenstunde eingeladen und das hat dann direkt funktioniert. Bin dann später im Verlauf des Studiums im Master mal für ein Erasmus-Semester nach Wien gegangen, habe mich dann da bei der Ackstein gemeldet, dem einzigen ÖKV-Bund, den es in Wien noch gibt zurzeit. Das war direkt Liebe auf den ersten Blick und das hat auch sofort alles gepasst. Und ich muss ehrlicherweise zugeben, ich war nicht der ganz große Dachverbandsmensch vorher, sondern ich war in erster Linie Amine und der KV war so ein bisschen Beifang. Hat sich dann aber so ergeben, dass ich gemerkt habe, okay, hier gibt es offenbar ja so eine geistige Verbindung auch über die Landesgrenzen, über die Altersgrenzen hinweg zu den Acksteinern. Und so ist mir der Kartellgedanke dann erstmal etwas näher gerückt. Und ich habe gesagt, okay, das ist ein Dachverband, da lohnt es sich, sich einzubringen, sich zu engagieren. Es gab aus meiner Sicht ein paar Probleme, ein paar Entwicklungen im Dachverband, die ich nicht so gut fand. Und dann habe ich gesagt, man kann immer viel drüber schimpfen. Aber irgendwann muss dann auch der Punkt kommen, wo man anfängt, selber was zu machen. Wollte dann Vorortspräsident werden, habe ein paar Jungs bei mir im Bund, bei der Arminia gefragt. Seid ihr dabei, unterstützt ihr mich, helft ihr mir im Vorortspräsidium aus. Auf dem 160. der Unitas Breslau zu Köln haben wir den damaligen Vorortspräsidenten getroffen. Ich habe mit ihm gesprochen, wie sieht das aus, kannst du mich nominieren? Und ein Jahr später dann, auf dem aktiven Tag in Würzburg, sind wir dann tatsächlich als Vorort gewählt worden. Mhm. Arminia Bonn und Reno Borussia Bonn und ich eben dann als Vorortspräsident. Und so bin ich zu dem Amt gekommen.
Ja, spannend. Also erstmal zwei Sachen. Du bist ja auch ein Kollege damit von mir. Ich promoviere ja auch in Geschichte. Was ist dein Thema?
Ja, passt ganz gut tatsächlich zu meinen Mitgliedschaften in den Bünden. Ich forsche über die Juli-Krise bzw. das August-Erlebnis in Deutsch-Österreich. Mhm. Das heißt ungefähr das Gebiet der heutigen Republik Österreich ohne das Burgenland, das damals noch zum Königreich Ungarn gehörte. Das habe ich mir so vorgenommen. Schau mir da drei Fallstudien an, einmal Wien, einmal Graz und einmal konstruiere ich so ein bisschen in Zusammenarbeit mit meinem Doktorvater jetzt einen ländlichen Raum, so an der böhmischen Grenze, würde ich sagen. Das heißt, es passt ganz gut. Ich muss für Forschungsaufenthalte sehr, sehr häufig nach Wien ins Archiv. Mhm. Ist natürlich der erste Gang dann nach dem Flughafen angekommen, direkt Richtung Votivkirche und dann auf die Ackstein-Bude. Das ist immer der erste Gang und am zweiten Tag geht es dann aber auch ins Archiv, meistens für längere Forschungsaufenthalte. Bin jetzt, glaube ich, in 5 Wochen das nächste Mal dann da. Mhm. Und ich schaue mir so ein bisschen einen Pressespiegel für die Juli-Krise, für das August-Erlebnis an und vergleiche das mit Ego-Dokumenten wie Tagebüchern und so weiter, inwiefern öffentliche und veröffentlichte Meinungen sich gegenseitig, wechselseitig beeinflussen, was das eine bedingt und umgekehrt.
Ist ja spannend. Du bist ja zum 110. Jahrestag praktisch dazu unterwegs.
Ja, wäre natürlich besser gewesen, wenn es genau zum 100. oder so wäre.
Ja, da ist ja total viel Literatur auf den Markt gekommen. Das war ja damals noch in der Phase, wo ich gerade meinen Bachelor fertig gemacht hatte. Genau, da waren ja auch dann Bücher wie von Herfried Münkler zum Beispiel, die dann ja auch ganz breit diskutiert worden sind, oder die Schlafwandler von Christopher Clarke.
Also ich habe sicherlich viele Sachen, auf die ich aufbauen kann, das ist richtig. Ja. Und unter anderem auch ein Buch von Manfred Rauchensteiner, Bundesbruder bei der Axstein. Das heißt, das passt ganz gut.
Aber apropos Bundesbruder, was ja auch spannend ist, bei der KSTV Arminia Bonn hast du ja auch einen sehr, sehr, sehr bekannten, mittlerweile verstorbenen Bundesbruder.
Ich glaube, das sind mehrere.
Ja,
welchen meinst du?
Ich meine Adenauer.
Okay, okay.
Über den habe ich ja meine Bachelorarbeit geschrieben in Geschichte. Passt ja. Haben wir ja einen Wechselball gerade.
Ja, ist natürlich immer so, wenn man Arminia hört oder an Arminia denkt, dann denken immer viele an Adenauer. Ist sicherlich auch so, dass wir das den Leuten gerne auf die Nase binden, wenn wir dann Couleurgäste auf dem Haus haben.
Man hat mir das auch nach 30 Sekunden damals gesagt.
Ja, das ist schon verhältnismäßig lange, würde ich sagen. Aber es ist ja nur einer von unseren 5 Kanzlern. Mhm. Mir tut das immer ein bisschen leid für die anderen 4, dass die so ein bisschen zu kurz kommen.
Wer denn noch?
Kanzler meinst du jetzt? Okay. Also das sind, wenn ich von vorne anfange, ist das einmal Georg Graf von Hertling, dann Wilhelm Marx, Heinrich Brüning.
Wilhelm Marx kenne ich ja als Düsseldorfer, der war ja auch vorher Bürgermeister.
Ja, richtig, richtig. Es gibt also einen lokalen Bezug. Konrad Adenauer und dann Kurt Georg Kiesinger.
Mhm. Ja, genau, Kurt Georg Kiesinger, der war ja auch bei der Burgundia in Berlin, genauso wie Adenauer, da auch Mitglied. Ne? Die waren ja auch nochmal da.
Richtig, da gibt es viele Doppelmitgliedschaften eigentlich bis heute zwischen Ascania Burgundia und uns. Eben beides Gründungsvereine.
Ja, schön, dass es immer noch so ist. Anzuschließen.
Also ich muss sagen, als ich damals als Student eine Wohnung gesucht habe, habe ich ein sehr interessantes Angebot der Ascania Bonn, also ein CV-Bund in Bonn, unweit der Arminia.
Okay, ich habe einen Freund, der da aktiv ist.
Ja, okay, siehst du, so klein ist die Welt. Und meine Mutter sagte damals, oh nein, ganz furchtbar, das sind irgendwelche Rechten oder ganz komische Leute und so weiter. Wobei man dazu sagen muss, meine Mutter hatte damit nie Berührungspunkte, woher wusste die das alles? Geht ja vielen Leuten so, dass sie da sehr vorurteilsbehaftet sind. Und das hat sich damals dann nicht ergeben, habe 4 Semester meines Lebens verschwendet, war nicht korporiert und dann gab es diese glückliche Fügung mit dem Referat. Hatte das also ein bisschen.
Gott sei Dank.
Gott sei Dank hatte das ein bisschen aus den Augen verloren. Und am Ende des Tages, du kannst die tollsten Bundesbrüder in der Geschichte gehabt haben, du kannst das tollste Haus haben, es muss mit den Leuten vor Ort passen. Das hat da mit allen Leuten direkt gepasst. Bis heute gibt es eigentlich keinen Bundesbruder, den ich nicht mag. Und es sind viele geworden in dieser Zeit. Das muss ich wirklich sagen, ich habe den Schritt nie bereut. Und das hat einfach alles direkt gepasst. Und ich hatte so das Gefühl, das hier ist ein Ort, da gehörst du hin. Da gibt es Leute, die so denken wie du, die so feiern wie du. Und das hat alles wunderbar gepasst von Anfang an.
Das ist schön, wenn man dieses Gefühl von Anfang an hat. Das ist auch mal ein gutes Zeichen. Ich glaube, wenn man sich so wohlfühlt, weil das hatten wir ja eben schon auf der Fahrt hierhin ja besprochen, das ging mir ja damals auch so, als ich aktiv geworden bin. Man merkt, das ist die Welt, in die man gehört, finde ich. Und ist ja auch schön, dass du dich dann so engagierst, dass du ja nicht nur in deinem Bund aktiv bist, sondern auch in deinem Dachverband vor allem auch eine besondere Rolle einnimmst. Lass uns mal ein bisschen über diese Rolle und Aufgaben des Vorortspräsidenten sprechen. Was sind denn die Hauptaufgaben und Verantwortlichkeiten von dir als Vorortspräsident?
Also, ich hatte das eben schon mal erwähnt. Es gibt erstmal ein ganzes Vorortspräsidium um mich herum. Mhm. Ohne die Zuarbeit von den anderen könnte ich das alles gar nicht leisten. Besonders mein Vize-Vorortspräsident ist da, glaube ich, hervorzuheben, was der alles wegarbeitet. Also Sachen, die erst gar nicht bei mir landen, weil der sich vorher drum gekümmert hat und so weiter. Das ist schon eine große Stütze, sonst ginge das alles gar nicht. Das wollte ich vorweg schicken.
Shoutout ans Team.
Ja, genau. Ich denke mal, die werden alle zuhören und oder werden sich das hier in Zukunft noch anhören. Also großes Lob an alle, jetzt nicht nur an den Vize-Vorortspräsidenten. Und das Lästige oder das, was eigentlich die Zeit frisst an der ganzen Arbeit, das sind diese kleinteiligen Verwaltungs- und Organisationsaufgaben, die einen eigentlich von der wirklichen Arbeit so ein bisschen abhalten. Aber du hattest ja jetzt nach den Hauptaufgaben gefragt und ich will dich jetzt auch nicht oder die Zuhörer nicht damit langweilen, was alles so an Mist jeden Tag da anfällt. Aber so die Hauptaufgaben kann man vielleicht ein bisschen zergliedern. Von außen betrachtet wird man auf jeden Fall die umfangreiche Reisetätigkeit. Ne? Je nach geht es ja direkt weiter für mich nach Bochum. Mhm. Das sehen natürlich alle. Und das ist das, wo man hauptsächlich als Vorort, glaube ich, gesehen wird. Also rumreisen, mit den Leuten ins Gespräch kommen, Verbandspolitik machen, die Leute vielleicht von irgendwas überzeugen, sich einfach mal anhören, was sind eigentlich deren Ansichten, was kann ich mitnehmen in die ganzen Gremien, in denen ich bin, an Eindrücken, an Ideen von den Kartellbrüdern. Mhm. Das ist sicherlich eine wichtige Aufgabe. Dann ist bei uns der KV-Rat, also das oberste operative Gremium, paritätisch besetzt zwischen den Aktiven und den alten Herren. Da bin ich sozusagen dann geborenes Mitglied als Vorortspräsident, genauso wie der Vize-Vorortspräsident. Mhm. Dort vertreten wir so ein bisschen gemeinsam mit dem aktiven Vertreter des KV die Interessen der Aktivitas. Man muss aber dazu sagen, es gibt eigentlich in meiner Zeit jetzt als Vorortspräsident keine Entscheidung, die wir nicht mit einer satten Mehrheit oder sogar einer absoluten Mehrheit, mit Einstimmigkeit entschieden haben. Es gibt einen Punkt, wo wir uns ein bisschen uneinig sind, aber da sind wir uns sehr uneinig in vielen Facetten. Mhm. Und sonst ist das eine extrem kollegiale Zusammenarbeit. Die alten Herren, deren Amtszeiten viel länger gehen, die haben uns das auch sehr leicht gemacht, uns da einzuarbeiten, haben uns geholfen, dass wir da reingefunden haben in unsere Rolle. Das funktioniert sehr, sehr gut.
Schön.
Und so gibt es eben noch viele weitere Gremien und Stiftungen, in denen ich dann entweder als geborenes oder als gewähltes Mitglied dabei bin. Das wären zum Beispiel die KV-Akademie, die Kultur- und Sozialstiftung des KV, die Sigismund-Diekamp-Stiftung und so weiter. Also ich habe jetzt bestimmt irgendwelche Gremien vergessen, in denen ich auch noch sitze. Es kostet natürlich relativ viel Zeit, all diese Sitzungen wahrzunehmen, die Klausurtagungen da entsprechend mitzumachen, Positionspapiere und sowas zu besprechen, sich dazu Gedanken zu machen. Und die vielleicht schönsten Aufgaben sind zwar auch sehr anstrengend, aber sehr schön, so die Organisation zum Beispiel des aktiven Tages oder des Hauptausschusses. Das war jetzt Anfang Mai, das erste Wochenende, glaube ich. Mhm. Da hatten wir in Bonn den ganzen Kartellverband zu Gast. Es waren 46 Vereine da, die mindestens einen Vertreter eben geschickt haben. Wir hatten einen schönen Kommers am Freitagabend. Wir hatten dann entsprechend samstags die Tagungen, haben ein Rahmenprogramm für die alten Herren und deren Damen und so weiter drumherum gelegt. Wir haben dann einen richtig schönen Ausklang bei uns auf dem Haus, auf der Hermannsburg gehabt. Sonntag ging es dann noch in die Messe. Der Ausklang konnte dann auch gerne noch weitergehen, wer das unbedingt wollte. Also da ist dann beim offiziellen Aufräumen auch noch das eine oder andere Fass Bier angekeckt worden, weil doch so viele geblieben sind. Und es hat einfach viel Spaß gemacht, aber war natürlich eine ziemliche Kraftanstrengung, das alles so nebenbei zu organisieren, zu machen, die Tagung zu leiten und so weiter. Mhm. Und was uns jetzt noch so ein bisschen bevorsteht, ist dann letzter großer Punkt, die Organisation des Vorortsübergabekommerses. Der wird traditionell am letzten Oktoberwochenende stattfinden. Da haben wir das ganze Ding dann nochmal, also Kommers, Messe, Rahmenprogramm, eine Verbandsfuchsenstunde müssen wir anbieten. Das sind so die großen Aufgabenpunkte, die man so als Vorort hat.
Ja, spannend. Du hast ja jetzt einige Sachen aufgelistet. Ist auch spannend. Ich habe auch schon mal gehört, dass man in Verbindung ein Bier trinkt. Also da scheint sich das Gerücht zu bestätigen. Aber hast ja schon ein paar Sachen vorweggenommen. Wie sieht denn so ein typischer Tag bei dir aus?
Also neben der Promotion bin ich Studienreferendar, natürlich an einer katholischen Privatschule, wie sich das im KV gehört. Das lastet einen eigentlich als Beruf schon ganz schön aus. Und mit der Promotion hätte man dann eigentlich genug zu tun. Dadurch, dass ich jetzt noch den Vorort habe, muss ich mich schon sehr, sehr gut organisieren. Ein Tag startet eigentlich noch vor der Arbeit, dass ich erstmal in die Mails schaue, nachsehe, was kann ich alles abarbeiten an Kleinaufgaben zwischendrin. Dann absolviere ich ganz normal meinen Berufsalltag. In den Freistunden zwischendurch muss man dann immer abwägen. Bereite ich jetzt die nächste Stunde vor? Kläre ich was für den KV? Will mein Doktorvater irgendwas von mir? Muss ich da irgendwas machen? Also es ist eigentlich ein ständiges Abwägen, was muss jetzt irgendwie getan werden, damit ich bis zum nächsten Tag überlebe. Mhm. Aber wie gesagt, mir macht die Tätigkeit viel Freude, deswegen kann man das gut machen.
Okay, cool.
Und es ist also immer eine Kombination aus normalem Arbeitstag, irgendwas für die Promotion machen und die Vorortsachen müssen dann mehr oder weniger zwischendurch oder man muss sich so viel Zeit freischaufeln, dass man auch mal sich 6-8 Stunden hinsetzen kann und nur Vorortskram machen kann. Je nachdem, wie das eben möglich ist.
Also aus eigener Erfahrung kann ich sagen, es hört sich immer nach viel Arbeit an, aber man ist dann froh, wenn man sich dann auf die Arbeit fokussieren kann, weil ja noch so viele Nebenbaustellen da sind. Aber richtig. Spannend, haben wir wieder einen hier, einen Lehrer. Ja, wir hatten ja jetzt in mehreren Folgen, das Lehramtsstudium scheint ja wirklich sehr verbreitet zu sein. Also wir nehmen ja jetzt heute am 16. Juni auf und wir hatten ja in dieser Woche ja auch den Lukas, der Artillerieoffizier, der ja auch im zivilen Leben jetzt Lehrer wird und noch viele, viele andere. Scheint so ein Ding zu sein, auf jeden Fall. Und welche Herausforderungen begegnen dir in deiner Position so am häufigsten?
Wir haben ja jetzt noch gar nicht drüber gesprochen, wie sieht denn so Verbandspolitik aus? Also was sind Themen, mit denen wir uns inhaltlich beschäftigen, neben den ganzen Organisieren und Abwägen und so weiter? Mhm. Das ist einmal das Thema Frauen im KV, das sehr, sehr heiß bei uns gerade diskutiert wird, wo es einige Vereine gibt, die das möchten, viele andere Vereine, die das nicht möchten. Und da muss man irgendwie einen Ausgleich aushandeln. Das wird zum Beispiel auf der großen VV-Vertreterversammlung 2025 in Dresden geklärt werden müssen. Da führen wir Regionalkonferenzen vorher durch. Ich bin da zum Beispiel für die in Köln verantwortlich. Da zeigen wir uns als Vorort federführend. Andere Mitglieder des KV-Rates sind dann vielleicht für Freiburg oder München oder wo die eben noch stattfinden, zuständig. Dann erörtern wir gerade die Möglichkeit, ob wir den KV-Beitrag, also den Verbandsbeitrag, als eine Art Lebensbeitrag machen können. Also die Grundidee ist, dass man nicht mehr jährlich bezahlt, sondern einen einmaligen, sobald man alter Herr wird, einen einmaligen Betrag bezahlt und die Erträge, die dann durch Zinsen oder wenn das Geld irgendwie angelegt wird, erwirtschaftet werden, sollen dann den Beitrag bezahlen, sodass man nicht jedes Jahr den zahlen muss. Das finde ich eine ganz spannende Idee, also beispielsweise ein Aktien- oder Immobilienportfolio daneben zu legen oder auch Festgeldkonten. Das müssen halt Leute entscheiden, die mehr Ahnung davon haben. Das sollte nicht der Mathelehrer machen, sondern der Kartellbruder, der sich eben mit Finanzen auskennt, der vielleicht Banker ist oder so. Aber trotzdem finde ich, ist das eine spannende Idee. Das wird gerade viel diskutiert. Und dann mir persönlich ist es so ein Anliegen, den Paragraphen 26 unserer Satzung unter den Kartellbrüdern etwas bekannter zu machen. Der regelt, dass wenn man den Studienort wechselt und es dort eine andere KV-Verbindung am neuen Studienort gibt, man binnen 6 Wochen den Antrag auf Aufnahme als Bursch stellen muss. Und die dürfen einen natürlich ablehnen, wenn das aus irgendwelchen Gründen nicht passen sollte. Aber man ist dazu verpflichtet, zu versuchen, dort Mitglied zu werden. Und ich habe leider immer wieder den Eindruck, es gibt doch den einen oder anderen Kartellbruder, der den Master vielleicht woanders macht. Da gibt es einen Bund, der sich über 2, 3 aktive freuen würde, die einfach viel Erfahrung schon mitbringen. Und die Leute melden sich dann nicht, studieren still und heimlich zu Ende. Und der Bund sagt dann, wir haben nur noch 3 oder 5 oder 6 Aktive und schaffen es nicht mehr, dieses oder jenes zu tun. Und die könnten von dieser Hilfe sehr profitieren. Also Paragraph 26, alle Kartellbrüder, die gerade zuhören und das noch nicht kannten, ist eine Muss, keine Sollbestimmung. Man hat 6 Wochen Zeit. Und ich kann, da ich jetzt ein bisschen rumgekommen bin im Kartell, sagen, die meisten Kartellbrüder sind auch so, die nehmen einen da sehr, sehr freundlich und offen auf.
Ist im Prinzip ja auch wie beim UV. Da ist es ja auch so, da ist ja auch die Pflicht, dich da beim hiesigen UV zu melden und dann Sonderregelungen macht dann, glaube ich.
Richtig, die nennen das, glaube ich, Einheitsverband. Die sprechen sich, glaube ich, auch vereinsübergreifend als Bundesbrüder an.
Genau, der ganze UV ist praktisch ein Verein.
Ja, so kenne ich das auch.
Aber es hat ja auch seine Vorteile. Ich meine, der CV hat ja seine ZEMA, da ist es ja ein ähnliches Prinzip, nur dass halt die Mitgliedschaft ja dann nicht so direkt gefestigt ist von Anfang an, sondern halt auch zeitweilig halt ist. Ist ja auch gut für den Dachverband zu überleben, wie du ja gerade das Szenario aufgeworfen hast, dass es da einen Bund geben kann, der schwach ist. Und so ist dann immer wieder Verstärkung da. Und halt der Wissenstransfer, der ist halt wichtig, weil das habe ich bei den Burgunden in Düsseldorf gesehen, die haben ja immer viele ZEMer vor Ort, die bringen ihr Wissen, ihre Kompetenz mit rein und das stärkt den Bund am Ende, als wenn man halt versucht, dann sich da rauszuziehen. Düsseldorf ist natürlich auch ein Ort, da habe ich schon viele Korpus kennengelernt, die im Stealth-Mode praktisch dort unterwegs sind, weil sie ihr Studium mal endlich zu Ende bringen wollen und nicht durch die Verbindungswelt abgelenkt werden. Aber da haben wir ja die KV Renania in Düsseldorf, da können ja dann deine Verbandsbrüder ja dann direkt rein.
Das ist richtig. Ne? Düsseldorf wäre so ein Beispiel. Da haben wir aktuell keine Aktivitas mehr, nur noch einen Altherrenverein. Gut, wenn da jetzt ein Kartellbruder hinwechselt, kriegt er den Bund reaktiviert, weiß ich nicht. Wenn es aber 2, 3 zur gleichen Zeit wären, dann könnte man ja schon mal drüber sprechen. Das sind solche Sachen. Und was du gerade mit dem Wissenstransfer angesprochen hast, ich glaube, Corona hat da solche Lücken gerissen. Bei vielen Aktivitäten merken wir auch immer wieder im Dachverband, da sind Sachen dann untergegangen, einfach in den Corona-Semestern. Und das wieder zu reaktivieren, kann natürlich super gut funktionieren, indem nochmal jemand von außen kommt und sagt, hey, das haben wir immer so und so gemacht. Und dann erinnert sich vielleicht jemand, ja, stimmt, wir haben das so und so gemacht. Also Wissenstransfer können beide Seiten, glaube ich, nur von profitieren.
Ja, das ist ja auch im Unternehmen ein wichtiger Punkt. Da macht man das ja auch zum Beispiel mit Confluence, wo man dann halt auch so ein Wissenslexikon praktisch aufbaut, damit dieses Wissen nicht verloren geht, wenn ein Mitarbeiter halt verschwindet. Und das Gleiche ist ein Dilemma halt auch in Verbindungen. Aber Wie ist das denn so? Wie sieht das mit den Qualifikationen denn aus, um das Amt des Vorortspräsidenten zu übernehmen? Musst du da auch schon zum Beispiel Senior gewesen sein oder sagt man so, du hast Burschenprüfung bestanden, dann kannst du auch Vorortspräsident werden? Wie ist so ein KV geregelt?
Du musst tatsächlich nur Bursch sein. Also es ist so, dass formal auch die Vereine laut Wahlordnung gewählt werden. Also es sind dann eben Arminia und Reno Borussia gewählt worden. Mhm. Vorortspräsident und Vize-Vorortspräsident müssen namentlich gewählt werden. Die restlichen Mitglieder werden einfach nur ernannt im Vorortspräsidium.
Okay.
Und spannenderweise gibt es da keine weiteren Qualifikationen, die man mitbringen muss. Es ist in der Vergangenheit so gewesen, dass es häufiger Promotionsstudenten gemacht haben, weil man einfach gesagt hat, die sind erfahren genug, die haben genug Chargen gemacht. Die sind vielleicht auch, haben bewiesen, dass sie im Studium gut klarkamen, mehr als gut klarkamen, könnte man sagen. Und das muss aber nicht zwingend der Fall sein. Ich glaube, mein Vorgänger ist mit 19 oder 20 Jahren ins Amt gekommen.
Ach, aber jung.
Das ist blutjung, genau. Hat aber genauso gut funktioniert. Also das ist erstmal kein Ausschlusskriterium. Es gibt da keine weiteren Kriterien. Man könnte quasi sagen, man muss dafür ähnlich unqualifiziert sein wie in der Politik.
Das ist doch eine positive Nachricht an viele da draußen. Wie sieht denn der Prozess der Wahl also genau aus? Also wie wird man denn zum Vorortspräsidenten also ernannt?
Ja, also die Wahl findet auf dem aktiven Tag statt. Der findet immer dann statt, wenn eben keine große Vertreterversammlung ist, sonst würde eben ein Tagesordnungspunkt bei der Vertreterversammlung Wahl des Vorortes für das Jahr so und so lauten. Mhm. Bei uns war das jetzt so, wir hatten halt schon gesprochen mit dem noch amtierenden Vorortspräsidenten, der sagt, okay, es gibt zum jetzigen Zeitpunkt, wir waren sehr früh dran mit unserer Bewerbung, es gibt noch keine andere Bewerbung. Die Bewerbungen müssen, glaube ich, 3 Monate schriftlich vor dem aktiven Tag eingehen.
Okay.
Und es gab damals jetzt keine Konkurrenz. Ich behaupte jetzt auch einfach mal, das wäre nicht besonders aussichtsreich gewesen, gegen den Gründungsverein zu kandidieren.
Okay. Und wie lange dauert jetzt so eine Amtszeit des Vorortspräsidenten? Und gibt es auch eine Begrenzung von Amtszeiten? Oder ist die wie beim CV 1 Jahr und dann macht das ein anderer Bund?
Genau. Ist 1 Jahr, also vom 1. Oktober bis zum 1. Oktober. Mhm. Das Letzte, was du noch machen musst, ist eben dieses letzte Oktoberwochenende der Vorortsübergabe, Kommers. Aber ich weiß gar nicht, in der Wahlordnung ist meines Wissens nach nicht, also vorgesehen, dass man keine zweite oder dritte Amtszeit haben kann. Mhm. Ich behaupte aber jetzt einfach mal nach meiner persönlichen Erfahrung, das will sich auch keiner ein zweites Mal antun. Das ist alles schön, das macht alles Spaß. Das ist toll, dass man sich da so einbringen kann. Aber es schlaucht doch ganz schön und ich glaube nicht, dass das jemand zweimal machen will.
Ja, das hört sich ja auch schon nach großen Herausforderungen auch an, die du dort hast. Du hast ja auch schon ein paar genannt. Aber was war denn die größte? Was war denn das, also der dickste Stein, der im Weg lag?
Vielleicht sind wir da. Oder ich will jetzt nicht wir sagen, ich kann ja nur für mich sprechen, vielleicht bin ich da ein bisschen zu naiv rangegangen. Ich dachte, wenn man irgendwie einen Vorschlag macht, den ich damals für mehrheitsfähig gehalten habe, dass der sich relativ schnell durchsetzt, aber ich habe dann doch gemerkt, so ein großer Dachverband, das ist ein schwerer Tanker, der bewegt sich in manchen Fragen nur sehr, sehr langsam. Mhm. Da muss man dicke Bretter bohren, da muss man, ja, so nach dem Motto steht da, Tropfen hüllt den Stein, beharrlich bleiben und so 1 Jahr Amtszeit ist dann doch relativ wenig Zeit, um große Dinge im Kartell zu bewegen, habe ich einfach für mich festgestellt. Diese ganze Diskussion rund um, wollen wir jetzt die Mitgliedschaft von Frauen zulassen, zum Beispiel nach dem Subsidiaritätsprinzip, jeder Verein darf das selber entscheiden, so wie wir das auch mit den Protestantenquoten bei uns im KV geregelt haben, oder nein, das geht überhaupt nicht, oder es wir lassen UV-Modell reine Frauenvereine zu, da kann man ja beliebig viele Spielarten mitmachen. Ich ganz persönlich favorisiere eine andere Lösung. Also ich habe die Vorstellung, dass wir vielleicht sagen, mit den ganzen Frauenvereinen, die es im Umfeld des KV gibt.
Gibt's da?
Ja, gibt's einige. Einige ist vielleicht zu viel gesagt, aber es gibt sicherlich ein 50 Dutzend.
Habe ich gar nicht von gehört. Ich kann das immer nur mit dem UV und mit dem historischen Kompromiss, der dort gefunden worden ist, dass es dann ein Dachverband ist von getrennten Verbindungen, Männerbünden und Frauenbünden, aber keine Gemischtbünde. Da war das ja auch mal so, dass es wahrscheinlich dann den UV gab und dann gab es in der näheren Umgebung halt in dieser Gravitas praktisch ja dann auch eine Agglomeration von Darmverbindungen. Wie sieht die Situation bei euch aus?
Also wir diskutieren das ganz offen. Also ich kann noch nicht sagen, was da 2025 entschieden wird. Bei uns sieht es so aus, dass es sowohl Vereine gibt, die gerne Frauen aufnehmen würden, also dann das Gemischte bevorzugen. Mhm. Und es gibt Vereine, die dann so eine Art Parallelstruktur fahren. Das heißt, es gibt einen Damenverein, der hat häufig einen ähnlichen Namen, heißt da nicht KSDV, sondern ADV oder AV oder so ähnlich. Mhm. Und man macht einfach sehr, sehr viel zusammen. Das heißt, es ist auf dem Papier noch ein getrennter Verein, aber es ist schon eine sehr, sehr enge Zusammenarbeit. Mhm. Und wie gesagt, wir diskutieren da offen. Ich persönlich, wir als Vorort würden uns wünschen, eine Lösung, die für uns eigentlich den besten Kompromiss darstellt. Es gibt einen parallelen Dachverband, in dem können sich diese Frauen organisieren, den kann man auch unterstützen, die können mhm. Infrastruktur wie das Sekretariat und so weiter mitnutzen. Also wir sind da sehr freundlich diesem mhm. noch zu gründenden Dachverband gegenüber eingestellt. Aber wir möchten nicht, also erstens keine gemischten Bünde und auch keine reinen Frauenvereine aus unserer historischen Tradition im KV haben. Mhm. Wie gesagt, meine persönliche Meinung, das ist jetzt nicht Meinung des Vorortes oder des KV-Rates oder mhm. so, das ist jetzt meine persönliche Meinung dazu, wie ich mir das am besten vorstellen könnte, mhm. wie da ein Kompromiss aussehen dürfte.
Okay. Ja, das hört sich ja schon auch nach einer sehr politischen Rolle an, die du dort auch hast. Wie balancierst du denn die verschiedenen Interessen und Anliegen der Mitglieder in Verbindung? Es wird ja auch so sein, du bist ja jetzt der Vorortspräsident, die wechseln alljährlich, man bringt neue Impulse da rein, aber da wird es ja auch, ja, Interessensgruppierungen geben, sichtbar, nicht sichtbar, die versuchen ja auch dann ihre Standpunkte zu vertreten. Wie mediierst du denn dazwischen?
Also ich glaube, von Vorteil ist es erstmal, dass es nicht diese klassischen Betonköpfe bei uns im Verband gibt. Zumindest sind sie mir dann noch nicht begegnet. Also auch Leute, die eine starke Meinung in die eine oder in die andere Richtung haben, sind immer gesprächsbereit. Man kann sich immer auf einem kartellbrüderlichen Niveau Auge in Auge unterhalten, das ist gar kein Problem. Und das kriegt man deswegen ganz gut moderiert. Mhm. Wir werden ja jetzt diese, also jetzt nicht unbedingt gerade für die Position, die ich gerade geschildert habe, werben kann, sondern das ganz neutral machen kann. Ich gehe aber davon aus, dass es genug Vereine gibt, die diese Position teilen. Ich hatte das auch in meiner Bewerbungsrede in Würzburg tatsächlich als einen Grund genannt, warum man uns denn bitte wählen sollte. Mhm. Jetzt gab es keinen Gegner, deswegen, aber wir haben nur 2 Nein-Stimmen bekommen. Das ist bei der Größe unseres Dachverbandes, würde ich sagen, ein verhältnismäßig gutes Ergebnis, sodass ich schon glaube, dass viele Vereine, zumindest von denen, die an der Wahl teilgenommen haben, da hinter uns stehen. Und das ist auch so ein bisschen die Sache. Ich sehe das oft so, dass die Aktiven vielleicht ein bisschen konservativer da sind und sagen, Gemischtbund können wir uns nicht vorstellen, auch mhm. aus Traditionsgründen. Und viele alte Herren sagen einfach, ich will nur noch, dass mein Bund existiert. Der hat jetzt noch 3 Aktive. Und wenn es ihn rettet, dass da jetzt auch Frauen dabei sind, meine Güte, dann macht's. Das war jetzt alles etwas salopp und flapsiger mhm. formuliert, als es ist. Aber ich glaube, das trifft ungefähr das Bild.
Okay, ja, spannend. Und wie arbeitest du jetzt mit anderen Mitgliedern des Vorstands und zum Beispiel den einzelnen Erstchargierten oder beziehungsweise den Seniores der Verbindungen im KV zusammen?
Wir sind da über eine WhatsApp-Gruppe organisiert. Alles, was man irgendwie mit einem Bund oder mit einzelnen Bünden speziell absprechen müsste, da wird man den entsprechenden Senior dann anfragen. Wir haben ja die Kontaktdaten entsprechend voneinander. Mhm. Wenn die jetzt irgendein Anliegen haben, kommen die zu mir. Das ist dann auch manchmal, wenn das Sekretariat was rausschickt. Die schicken das dann immer sehr formell raus. Dann gibt es natürlich viele Seniores, die erstmal ihrem Senior sagen, hey, kannst du nicht mal den Umweg über den Vorortspräsidenten gehen und mal fragen, wie dieser Bescheid da jetzt zustande kommt und was das jetzt heißt und können wir das nicht vielleicht so und so unter Kartellbrüdern regeln. Das ist so eine vermittelnde Position, die man da hat und so wird da viel kommuniziert. Das ist das, was ich meine mit diesen kleinen Sachen, die dauernd anfallen. Mhm. Also ich habe eigentlich jeden Morgen, wenn ich das E-Mail-Postfach öffne, 3-4 solcher Mails, wo man dann auf irgendwie eine Kleinigkeit antworten muss. Und das versuchen wir eigentlich immer im Sinne der Vereine dann auch zu regeln. Wir sind ja schließlich auch die Vertreter im KV-Rat mhm. der Aktivitatis.
Ja, spannend. Also das ist auch eine ganz moderne, schnelle Kommunikation, die er durchführt. Welche Maßnahmen ergreifst du zum Beispiel, um die Sichtbarkeit und das Ansehen des KVs zu erhöhen?
Ja, das ist ein Vorwurf, der uns häufiger gemacht wird, also von Kartellbrüdern, dass sie sagen, der CV ist doch deutlich stärker in der Öffentlichkeit wahrnehmbar. Wenn man jetzt an katholische Dachverbände denkt, behaupte ich jetzt einfach mal, werden viele zuerst an den CV denken, dann vielleicht an den KV und den UV. Wer sich ein bisschen auskennt, denkt noch an den RKDB, denke ich jetzt mal. Was können wir da machen? Ich glaube, wir müssen diese Fragen, die ich eben genannt habe, erstmal 2025 lösen, mhm. Weil damit werden wir eine Geschlossenheit innerhalb vom Dachverband sicherstellen, die jetzt erstmal Priorität hat. Also das nach außen gehen ist einfach jetzt nicht das, was ich in meiner Amtszeit als großen Fokus sehe. Mhm. Das war in früheren Jahren anders. Besser, könnte man vielleicht sagen. Aber da haben wir jetzt nicht die Kapazitäten frei und wir wollen jetzt erstmal den Dachverband nach innen soweit stärken, wie wir das können. Und wenn das geschehen ist, dann können wir uns auch wieder überlegen, was sind Projekte, mit denen wir nach außen treten können. Wo können wir unser katholisches Profil zeigen? Wo können wir zeigen, wofür steht der KV? Was sind die Ziele des KV? Mhm. Das wird momentan wird das Außenbild, sage ich mal, sehr geprägt durch die einzelnen Vereine und was die machen. Also wenn ein Kartellverein eine besonders gute Öffentlichkeitsarbeit macht, kommt das sicherlich auch dem Dachverband zugute. Aber man kann jetzt, glaube ich, gerade nicht davon sprechen, dass der Dachverband eine besonders aktive Arbeit nach außen macht.
Also ich finde, bei Instagram seid ihr da schon sehr gut unterwegs. Also ich habe ständig den KV, der Beiträge liked, aber jetzt nicht nur hier bei Corpotalk, ich sehe es bei Corpomeme, ich sehe es auch, dass mir mit meinen anderen Accounts, die teilweise gar keinen Corpo-Bezug haben, dann auch der KV empfohlen wird, zu folgen. Da ist ja schon eine schöne Präsenz auf jeden Fall.
Das liegt daran, dass wir auch in Würzburg auf dem Hauptausschuss entschieden haben, unseren gesamten Online-Auftritt als Verband in die Hände zweier Aktiver zu legen, die das ganz gut machen, für verhältnismäßig kleines Geld. Also wenn man eine Agentur beauftragen würde, die dann also den gleichen Leistungsumfang bringen würde, dann wäre das doch deutlich teurer. Mhm. Die machen das natürlich auch mit Herzblut und mit einer anderen Verantwortung, weil die natürlich direkt die Rückkopplung von den Kartellbrüdern kriegen, wenn da irgendwas nicht stimmt oder nicht gut gemacht ist. Mhm. Und ich muss sagen, die beiden Aachener das müsste KSTV Wiking zu Aachen im KV sein. Mhm. Die beiden Wikinger, die das machen, machen das sehr, sehr ordentlich. Schön, dass dir das aufgefallen ist. Das freut uns natürlich sehr. Ja, wir sind da ein bisschen aktiver in den letzten 14 Monaten, würde ich sagen, geworden. Aber das ist, glaube ich, noch nicht das, wo wir hinwollen. Mhm. Also es soll noch mehr kommen.
Aber ich meine, du machst ja auch einen großen Schritt, indem du in den Podcast hier kommst. Du bist ja auch der erste Vorortspräsident überhaupt, den ich hier sitzen habe, jetzt unabhängig vom KV. Es gibt ja auch andere Dachverbände, die Position des Vorortspräsidenten haben. Und das freut mich ja auch sehr, dass du hier auch mal greifbar wirst für Personen außerhalb des Dachverbandes und ja, mal einem Vorortspräsidenten mal zuhören, was der so tut und was seine Aufgaben sind. Ja, spannend. Also ihr habt jetzt auch echt größere Herausforderungen, die anstehen. Also die Versammlung 2025 hört sich ja schon fast nach einem historischen Treffen an, was dort in die Wege geleitet oder beziehungsweise beschlossen wird. Wie ist es denn jetzt mal, wenn du außerhalb des Dachverbandes bei dir schaust, also des Kartellverbandes, wie sieht denn die Arbeit mit anderen Dachverbänden aus? Habt ihr denn auch so mit dem CV viel zu tun, mit dem UV? Es gibt ja noch diese akademischen Überdachverbände, über den Dachverbänden. Wie bist du da unterwegs?
Also wir sind natürlich im Rahmen der AGV immer mit CV, UV und RKDB unterwegs. Das war so mit einer der ersten Aufgaben, die ich hatte auf dem Feldberg-Seminar nahe Freiburg, dass wir da den nächsten AGV-Vorstand gewählt haben. Mhm. Die machen das auch, soweit ich das von außen beurteilen kann, sehr, sehr gut, bringen uns da zusammen. Es gab ja jetzt auch die große Washington-Reise, also nach Washington DC.
Habe ich bei Instagram gesehen.
Eben, das ist auch sehr reichweitenstark angenommen worden und war auch eine super Fahrt, tolle Persönlichkeiten, mit denen man da ins Gespräch kam. Und insofern haben wir da einen gewissen Austausch. Ich kenne jetzt den Vorortspräsidenten vom CV ganz gut durch dieses Wochenende. Ich muss sagen, das ist ein super Typ. Also der CV hat da tatsächlich eine gute Wahl getroffen, wenn ich das von außen so sagen darf. Aber auch die anderen, mit denen hatte ich jetzt an dem Wochenende einfach nicht so viel zu tun. Aber das scheint auch alles in guten Händen zu sein, alles vernünftige Leute. Mhm. Und da ist die Zusammenarbeit eigentlich schon sehr, sehr eng. Da gibt es auch am Ende immer so eine Austauschrunde, wo jeder so ein bisschen berichtet, was läuft gut in unseren Verbänden, was würden wir gerne verbessern. Dann sagen die anderen, wie es bei ihnen läuft. Da kann man sicherlich auch von profitieren, auch was von lernen.
Das ist schön.
Beispielsweise haben wir jetzt unsere Job- und Praktikabörse massiv hochgefahren, nachdem wir gemerkt haben, dass das bei uns nicht so gut angenommen wurde, weil wir auch das nicht clever beworben haben. Da haben wir uns ein bisschen was beim CV abgeschaut, wie die das machen. Mhm. Jetzt hoffen wir natürlich, dass das so beibehalten wird und nicht nur so ein einmaliger Anstoß von uns war. Aber das wäre jetzt zum Beispiel was aus diesen AGV-Gesprächen für uns dann am Ende abgefallen ist.
Das ist spannend. Also da habt ihr auch so eine relativ moderne Feedback-Kultur auch. Also ein Lesson Learned, was dann zum Beispiel dort umgesetzt wird.
Sagen wir mal tagsüber. Das Abendprogramm ist dann ein bisschen geselliger. auf einem Feldberg-Seminar. Also der Spaß kommt da deutlich nicht zu, also der kommt nicht zu kurz, ja. Es macht auch richtig Spaß, diese Veranstaltung, wie die AGV die aufbaut, aber es wird schon klar getrennt, ne? Also Arbeit ist Arbeit, Schnaps ist Schnaps und so wird das auch getrennt. Erst wird gearbeitet, es gibt Arbeitssitzungen, da macht man die entsprechenden Dinge und dann gibt es auch mal eine Spontankneipe oder anderes.
Ja, mega cool. Diese Zusammenarbeit ist auch sehr wichtig, weil ich denke auch, jeder einzelne Dachverband alleine kann auch, also klar, er kann überleben, aber man ist zusammen stärker und wenn man da vor allem auch sich gegenseitig stärkt und ausbaut, dann kommt das auch allen am Ende zugute, die da Mitglied sind in diesen Dachverbänden. Lass uns noch ein bisschen so über die Organisation und Struktur des KVs sprechen. Wie ist der KV strukturiert und wie funktioniert die Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Verbindungen?
Also entsprechende Meinungsbildung und Meinungsäußerung über Abstimmungen und so weiter findet eben alle 3 Jahre auf der großen Vertreterversammlung statt und ersatzweise gibt es in den 2 Jahren dazwischen immer getrennt tagend aktiven Tag und Hauptausschuss. Mhm. Hauptausschuss ist auch paritätisch besetzt zwischen aktiven und alten Herren. 12 Vertreter, also 12 verschiedene Aktivitates, 12 verschiedene Altherrenbünde. Es ist dann, glaube ich, auch so, dass wenn du als aktiven Bund vor Ort bist, dann darf deine Altherrenschaft nicht noch bei den alten Herren sitzen, damit du nicht doppelt sozusagen stimmen kannst als Bund.
Ja, klar.
So funktionieren die Sachen. Es gibt viele Kartellvereine, die sich regional organisiert haben, also beispielsweise die Franken, wenn die ihren Frankenkommerz dann schlagen. Ich weiß, dass der MKV, also der Münchner KV, sehr aktiv zusammenarbeitet, wie auch die katholischen Verbindungen in München generell sehr eng zusammenarbeiten. Mhm. Da zählen auch die Augsburger dann witzigerweise mit rein. Also im MKV sind auch die Ludoviken aus Aachen, Entschuldigung, nicht aus Aachen, aus Augsburg mit dabei, die dann sich dort eben einbringen. Und die Kölner sind zum Beispiel, also der KKV, Kölner KV, haben ein sehr enges Arbeitsverhältnis miteinander. Mhm. Und so läuft das dann eher regional organisiert. Die großen Treffen gibt es dann einmal im Jahr. Aber natürlich dadurch, dass er vor Ort so ein bisschen als Bindeglied rumreist, der KV-Rat, dessen Mitglieder reisen auch relativ viel. Das heißt, man hat eigentlich immer auch die Möglichkeit, den Leuten was mitzugeben, in die anderen Vereine hineinzuwirken und umgekehrt.
Mhm. Ja, cool. Du hast ja jetzt schon einige Einblicke gegeben, aber wie viele Mitgliedsbünde hat der KV und wie viele Mitglieder?
Mitglieder ist einfacher zu beantworten, das müssten etwas über 11.000 sein. Mitgliedsbünde, ich glaube, die höchste vergebene Nummer ist 125. Auch das kann man aber bei Markomannen-Wiki nachschauen, ich habe mich jetzt bestimmt vertan. Und ich glaube, es gibt davon noch 67 Vereine, die eine Aktivitas haben. Man muss natürlich sehen, den Zweiten Weltkrieg haben wir wie andere Verbände auch nicht besonders gut überstanden. Es gibt viele Fusionen. Die ganzen DDR-Bünde haben sich sehr, sehr schwer getan, wenn sie nicht mit einem westdeutschen Bund fusionieren konnten. Mhm. Und auch sehr traditionsreiche alte Vereine, wenn ich da an Baltia Kiel, Teutonia Leipzig oder so denke, also mit die ältesten KV-Vereine nach den Gründungsvereinen, die gibt es einfach nicht mehr oder die mussten fusionieren, das, was noch an Restaltherrenschaft da war, mit einem anderen Verein. Ja, schade, aber so, es müssten noch ungefähr 67, so etwas unter 70 Aktivitates sein.
Ja, spannend. Ich meine, aber immerhin nach dem Zweiten Weltkrieg habe es geschafft, den ersten Kanzler zu stellen.
Richtig, und den dritten.
Und den dritten, genau. Der dann an die SPD die Fackel weitergegeben hat. Ja, also lass uns doch mal ein bisschen über die Traditionen und Werte des KVs sprechen. Welche sind da besonders wichtig?
Also die Prinzipien jedes KV-Vereins, also auch des gesamten Dachverbandes, sind Religion, Wissenschaft, Freundschaft oder im Original sind sie lateinisch Religio, Scientia, Amicitia. Das ist ein konfessionell gebundener Dachverband. Wir sind eben katholisch. Die Religion auch als Prinzip hat, ist jetzt nicht weiter überraschend. Mhm. Die Prinzipien gehen zurück auf eine Rede Georg Graf von Hertlings auf dem Katholikentag 1863. Mhm. Da hat er eben formuliert, dass das die Leitprinzipien des katholischen Studenten sein sollen. Und das ist dann entsprechend übernommen worden als Leitbilder. Und wir versuchen natürlich über gemeinsames religiöses Leben, Religion zu leben. Gleichzeitig versuchen wir, unsere Mitglieder dazu anzuhalten, dass sie eben in ihrem Bereich sich ja, möglichst wissenschaftlicher Exzellenz nähern, gleichzeitig aber auch über den Tellerrand hinausschauen, sich andere Disziplinen anschauen. Das kann ganz niedrigschwellig anfangen. Bei mir war das immer so als Fuchs, wenn man dann an der Theke war, Mathematik, Geschichte, Lehramt, okay. Aber dann sitzt da auch noch ein Mediziner, ein Jurist, ein Biologe, alle möglichen Fachrichtungen sind da vertreten. Und man lässt sich einfach mal erzählen, was die so machen, was deren Tag heute in der Uni gebracht hat. Mhm. Oder von einem alten Herrn, was der so beruflich macht. Und für mich war das immer was Bereicherndes, dass man da gesehen hat, es gibt noch mehr, außer meinem eigenen Fachidiotentum, wenn ich es mal so nennen darf. Mhm. Und es lohnt sich, sich auch mit anderen Dingen jenseits meines eigenen Horizonts zu beschäftigen. Das ist für mich immer an der Theke sehr niedrigschwellig klar geworden. Dann versuchen wir natürlich über die entsprechenden wissenschaftlichen Vorträge ein gewisses Spektrum abzudecken, uns da breit aufzustellen, unsere Mitglieder zu bilden. Mhm. Und ich denke, Freundschaft erklärt sich so ein bisschen von alleine, dass wir das natürlich, das Miteinander auf Basis der anderen beiden Prinzipien sehr, sehr hochhalten, versuchen, so eng es geht, den Kontakt auch untereinander zu halten. Da gibt es ja immer, wie geht dieser Spruch, der bundesbrüderliche Verkehr ist jedem anderen vorzuziehen. Also bei uns sind, ich kann jetzt natürlich im Wesentlichen nur für meine drei Vereine sprechen, aber die Leute, die da zusammenkommen, das sind wirklich echte Freunde. Und diese Freundschaften überdauern auch das Studium und eine gemeinsame Aktiven- und Fuchsenzeit überdauern die. Ich finde das manchmal beeindruckend, wenn dann über 90-jährige alte Herren da zu zweit aufschlagen und der eine sagt, ja, ich war damals Senior und er war hier mein Skriptor, dann haben wir das gemacht und die anderen drei sind jetzt schon tot aus dem Vorstand. Aber an die denken wir noch viel und aus ganz verschiedenen Himmelsrichtungen kommen die dann zusammengeflogen, um sich in Bonn nochmal das Haus, die alte Wirkungsstätte anzusehen. Das beeindruckt, das lässt, glaube ich, niemanden kalt, wenn man sowas da mitbekommt.
Ja, sehr schön. Ja, dieses Lebensbundprinzip ist auch etwas, was man nicht vernachlässigen sollte in der Kalkulation, wenn man aktiv wird. Da bestehen Verbindungen zueinander über Jahrzehnte. Wir hatten ja jetzt gerade gerade eure Werte ja auch angesprochen und die katholischen Traditionen ja praktisch, die ihr ja auch und die wissenschaftlichen Traditionen, die ihr dort lebt. Wie haben sich denn die Traditionen so im Laufe der Jahre im KV entwickelt oder sagen wir mal verändert? Das ist ja so, 68 ist ja zum Beispiel an vielen Bünden oder Dachverbänden ja nicht ganz spurlos vorbeigegangen, weil das ja auch nicht nur ein Einfluss von außen war, sondern weil man ja auch, wenn man mit älteren Bundesbrüdern, Farbenbrüdern spricht, auch viel von innen, weil ja halt auch viel zeitgeistgetriebene Aktive damals zum Beispiel dann auch in die Bünde reingegangen sind und gedacht haben, sie können auch mal hier dann noch die schönen, guten alten Traditionen und Werte über Bord werfen. Wie ist das denn im KV? Weil du hast auch eben gesagt, es gibt die Diskussion, sich ähnlich wie dem UV halt auch Frauen zu öffnen. Was ist denn deine Meinung dazu oder deine Perspektive?
Also du kannst natürlich an der Geschichte unseres Dachverbandes sehr, sehr gut auch die Geschichte des gesamten Couleur-Studententums so ein bisschen ablesen, ja. Mhm. Dass in diesen Begeisterungswellen, die es späten Kaiserreich nach dem Ersten Weltkrieg gab, wenn man sich einfach die Gründungsdaten vieler Bünde anschaut, na, dann kann man diese Wellenbewegung da rein ganz gut sehen. Man sieht auch nach dem Zweiten Weltkrieg diese ganzen Gründungen der 60er Jahre, die sich teilweise oder leider nicht immer halten konnten. Aber auch das sieht man bei uns im Dachverband wie in anderen Verbänden in ähnlicher Weise auch. Und du hast jetzt 68 angesprochen. Wo man das immer deutlich sieht, ist in der Altersstruktur der Altherrenschaften. Das sind nämlich die Jahrgänge, wo große Löcher gerissen wurden und wo es viele Bünde dann schwer hatten. Und im Nachgang, also so ein paar Jahre Zeit versetzt, sind dann ja auch relativ viele Bünde bei uns in anderen Dachverbänden, Dachverbandsfreie, eingegangen und ich glaube, dass 68 natürlich auch ein bisschen das Bundes- und Kartellbrüderliche miteinander verändert hat. Also das wäre, glaube ich, Unsinn zu sagen, das hat uns irgendwie nicht betroffen, außer dass die Keilzahlen zurückgegangen sind. Einige Zeit später haben wir uns gegenüber Protestanten mit einer individuell festzulegenden Quote geöffnet. Ja, das gab es vorher auch nicht. Ob das jetzt unbedingt eine Spätfolge davon ist, da müsste ich noch mal näher in die Geschichtsbücher schauen. Es liegt ja auf der Hand, zumindest drüber nachzudenken, ob es da einen Zusammenhang gibt. Mhm. Insofern hat das sicher was miteinander zu tun. Den zweiten Teil deiner Frage habe ich jetzt leider vergessen.
Ja, wie es ausschaut, wie die Tradition wie sie sich halt verändert haben. Also wir haben ja jetzt auch moderne Prozesse, die angestoßen worden sind, wie die mit den Damen oder vor ein bisschen längerer Zeit schon die Protestanten. Wir haben ja auch eine Gesellschaft, die sich ja verändert. Man beobachtet ja auch zum Beispiel, dass die Kirchenmitglieder ja immer geringer werden, immer höhere Kirchenaustrittszahlen, dass die Kirchen an sich die Bürger nicht mehr erreichen. Und das muss sich ja auch, denke ich mal, in einem besonders katholisch geprägten Dachverband ja auch widerspiegeln. Was beobachtest du da?
Aber da sind wir jetzt, glaube ich, an einer Grundsatzdiskussion. Bringt Verwässern der Prinzipien, Verwässern der Tradition, bringt uns das mehr Mitglieder, sorgt das dafür, dass Bünde, die sonst schwächeln würden, sich doch über Wasser halten können? Meine Erfahrung ist ehrlicherweise, die Bünde, die besonders stark und resistent gegenüber solchen Wandlungstendenzen sind, dass es denen gelingt, wieder Fuß zu fassen.
Das habe ich auch beobachtet.
Und das würde ich auch nicht nur für unseren Dachverband so sehen,
sondern konservative, starke Positionen vertreten.
Ja.
Die
ja.
Gegen den Zeitgeist sind. Ich muss sagen, ich bin das persönlich auch manchmal sehr ansprechend, weil es ja auch eine Sicherheit gibt, einen Wegweiser, einen Weg so zu gehen. Weil es heißt ja nicht nur, weil etwas gerade im Zeitgeist gut ist, dass es auf Dauer halt auch funktioniert, wie diese Verwässerung.
Völlig richtig.
Da wollte ich nämlich auch noch mal kurz das dazwischen tun. Du hast ja auch gerade 68 ja noch mal explizit auch den KV ja auch angesprochen mit dem Mitgliederschwund, der dort stattgefunden hat und dass Bünde ja auch kaputt gegangen sind. Mein Bund, die Gotia, wir sind ja 63 gegründet, also wir sind ja historisch, verbindungshistorisch gesehen eine Nachkriegsverbindung der frühen Bundesrepublik. Und bei uns war das auch so. Wir sind zwischen 63 bis 68, wir sind mitgliederzahlentechnisch explodiert. Wir haben auch noch im Archiv die Akten, wo die jedes Treffen protokolliert haben. Und die haben sich binnen dieser wenigen Jahre von 3 Aktiven plus ein paar alte Herren, die sich damals gefunden hatten, auf über 30 Aktive hochgepusht. Und dann ist es auf einmal schlagartig nach 68 vorbei gewesen. Die haben keine Leute mehr keilen können. Das hat so einen Wandel in der Gesellschaft stattgefunden, dass keiner mehr in der Verbindung groß beigetreten ist. Es gab dann vereinzelte Beitritte im Laufe der 70er Jahre noch, wo auch noch heute welche sehr aktiv sind und auch den Bund mit am Leben gehalten haben. Aber auch Gotia hat bis zu der Reaktivierung, die ich vollzogen habe 2011, 68, mehrere Jahrzehnte massiv gespürt.
Und das wird, denke ich, allen so gehen. Und nochmal zu dem, eine gewisse Standhaftigkeit wahren. Als ich Fuchs wurde, ich war damals der einzige Fuchs im Sommersemester, war ich aktiver Nummer 29 bei Arminia. Aber die Aktivitas war völlig überaltert und man konnte sich damals schon vorrechnen, in 4 Semestern werden die meisten der jetzigen Aktiven nicht mehr da sein. Es ging dann so weit, dass als ich von der Ackstein wiederkam aus Wien, wir noch 6 Burschen hatten, meinem Leibburschen, dem wollte man keine Charge mehr aufdrücken, weil das wäre dann seine 9. gewesen. Und er,
das haben wir bei uns auch im Mund.
war glaube ich, 30 damals und da hat keiner gesagt, okay, den lassen wir jetzt raus. Und dann saßen wir zu 5 da und haben gesagt, gut, es gibt 5 Chargen, 5 Leute, wer will was machen? Ich habe gesagt, ich nehme das, was überbleibt. Und wir haben uns jetzt hochgearbeitet auf 26 Aktive.
Nicht schlecht.
Das heißt, und wir haben nichts verändert, ja? Das muss man sagen. Wir haben einfach gesagt, okay, wir hatten vielleicht ein paar Jahre Pech, ein paar unglückliche persönliche Entscheidungen oder so, aber wir haben nie daran gezweifelt, dass der grundsätzliche Weg, den wir als Verein gehen wollten, dass man daran rütteln sollte. Und wir haben damit gute Erfahrungen gemacht. Jetzt ist mir klar, es sind nicht, haben nicht alle Verbindungen so renommierte alte Herren, es haben nicht alle Verbindungen so ein großes Haus, können nicht mit so viel wuchern wie wir, ja. Aber auch da würde ich sagen, wir müssen das irgendwie intern gelöst kriegen, unsere Probleme. Und es bringt jetzt nichts, sich vielleicht ein bisschen Zeit zu erkaufen. Wie gesagt, auch hier, ich sage das dauernd dazu, das sind jetzt meine privaten Meinungen. Ja, das ist jetzt keine Verbandsmeinung.
Das haben wir so registriert.
Danke.
Ja, wir nähern uns auch langsam jetzt auch dem Schluss. Was würdest du einem jungen Studenten raten, der überlegt, einer KV-Verbindung beizutreten?
Grundsätzlich wäre ich ja immer schon froh, wenn die Leute überhaupt kooperiert werden. Wenn sie natürlich dann noch bei mir im Kartell landen, würde mich das umso glücklicher machen. Mir hat vor kurzem ein Schweizer Kooperierter ein schönes Video gezeigt, ist von, ich glaube, einer Züricher Burschenschaft. Die haben ein ganz tolles Image-Video bei YouTube gedreht, wo dann am Ende so ein schöner Spruch kommt.
Der Martin Fussen.
Nee, so hieß er nicht. Ich wollte hier keinen Namen nennen.
Der war ja Gast hier schon.
Ach so, der war es nicht. Und die haben, das Video endet ganz schön mit diesem Spruch, wenn du schon studierst, warum dann nicht richtig? So, und das würde ich den Leuten sagen, wenn sie katholisch sind. Bei uns gehen ja auch nicht katholische Christen, also man muss nicht zwingend katholisch sein, wenn man einfach sagt, die Leute da vor Ort passen. Mhm. Also man kann sich jetzt dem ältesten, steilsten Bund vor Ort mit dem besten Haus, der renommiertesten Altherrenschaft und so weiter, das kann man sich alles aussuchen. Die können einen auch haben wollen, aber wenn dann die Leute nicht passen, dann wird man da unglücklich. So. Ich bin immer in Bünden gut gefahren, wo mir die Leute gut gepasst haben. Mhm. Wo die Leute zu mir, ich zu den Leuten gepasst habe, dann passt das auch mit dem Verein. Deswegen, um es einzudampfen auf einen Rad, schaut euch die Leute an. Wenn die Leute passen, dann werdet aktiv in diesem Bund und sonst zieht weiter, sucht euch einen anderen Bund.
Absolut. Guckt euch auch mal mehrere Bünde parallel an. Also
mehrere KV-Bünde parallel an, in der gleichen Stadt.
Für diese Sendung lasse ich das jetzt gelten. Wie unterstützt denn der Kartellverband seine Mitglieder während und nach der Studienzeit? Was bietet er denn da vor allem, außer den Werten und Traditionen und den Häusern? Was ist denn so, was man da noch mitnehmen kann?
Mitglieder sind ja die Kartellvereine. Mhm. Meinst du jetzt, wie der Verband die Vereine unterstützt oder wie er die Angehörigen?
Die einzelnen Bundesbrüder in den Bünden.
Okay, wie der Verband die Kartellangehörigen unterstützt. Da kommt ja jetzt immer so ein bisschen der Vorwurf der Seilschaften. Das hat auch mal ein alter Herr schön zu mir gesagt. Der sagte, man kann heutzutage eigentlich niemanden mehr über sein geistiges Format hinaus befördern, also außerhalb von Politik und Presseredaktionen vielleicht. Und ich glaube, das ist auch da das Problem. Klar bieten wir viel an. Du kriegst die Praktikumsstelle beim Kartellbruder, beim Bundesbruder. Ich weiß aber auch zum Beispiel von vielen Aktiven, dass sie sagen, naja, dann steht er da mit seinem Namen für mich ein. Und dann muss ich da die absolute Bestleistung bringen.
Das ist der Preis, den du zahlst dafür.
Genau, das ist der Preis. Und ich höre leider immer wieder, dass viele Leute nicht mehr bereit sind. Die sagen dann, ich mache lieber die sichere Sache und sind nicht bereit, das zu bringen. Und genauso ist es natürlich auch, wenn sich ein Kartellbruder beruflich für dich verwendet. Ich meine, wir haben diese Job- und Praktika-Börse. Das sind öffentlich ausgeschriebene Sachen, also da gibt es kein Klüngel, keine Seilschaften. Aber natürlich wird man da auf die aufmerksam, sieht, da gibt es Chancen, potenzielle. Aber man steht natürlich auch immer dann im Wort. Bei dem entsprechenden Kartellbruder muss ich entsprechend reinlegen. Das gibt's aber schon als Förderung. Und es ist ja manchmal auch, was mir ganz gut bei uns gefällt, ist die Ortszirkelstruktur. Mhm. Das heißt, die alten Herren, sobald drei alte Herren irgendwo vor Ort sind, können die einen Ortszirkel aufmachen. Die treffen sich, haben ein eigenes Programm und machen dann, was weiß ich, Spargelessen, Planwagenfahrt durch irgendwelche Weinberge, was es so alles gibt, aber natürlich auch anregende Vorträge und sowas. Und natürlich funktioniert das auch als Netzwerk. Ganz klar, häufig gibt es das auch kombiniert, dass an die KVer, CVer, UVer zusammen einen Ortszirkel bespielen, also nur dann sozusagen einen gemeinsamen oder die so eng kooperieren, dass man es eigentlich nicht voneinander trennen kann. Mhm. Das ist ein zunehmender Trend, den wir auch sehen, weil du ja auch Zusammenarbeit der Dachverbände angesprochen hast. Profitiert man nochmal vom Netzwerk der UVer, der CVer so ein bisschen mit. Mhm. Das sind sicherlich alles Sachen, die ein Dachverband leisten kann. Aber nicht nur weiterkommen im Leben, auch dass man Spaß hat, dass man auf geistesverwandte Leute trifft, mit denen man sich über Gott und die Welt unterhalten kann. Das ist, glaube ich, auch wichtig.
Wie würdest du denn den typischen KVer besprechen, wenn du eine Target-Persona, wie man das so aus dem Marketing halt kennt, entwerfen müsstest? Wie würde der aussehen? Also klar, es sind viele Individuen und nicht jeder KVer ist gleich. Das sind wir uns, glaube ich, bewusst. Aber es gibt ja immer so, wie bei den Fakultäten ja auch generell so ein Typus Mensch, den man dort anfindet. Jetzt haben wir vielleicht zum CV.
Ich weiß nicht, ob man das immer so klassisch zum CV abgrenzen kann, auch in der Optik, dadurch, dass ja jetzt mittlerweile viele KV-Vereine sich dazu entschieden haben, auch Band zu tragen. Das ist ja immer so ein bisschen mit uns und dem CV wie mit der Judäischen Volksfront und der Volksfront von Judäa. Deswegen weiß ich jetzt nicht, wie ich das in Abgrenzung dazu beschreiben sollte, aber mir fällt schon auf, gerade unter den Jüngeren. Ich habe das Gefühl, die sind nochmal eine Ecke konservativer, als das jetzt meine Jahrgänge vielleicht waren. Ich sehe, dass die Scheitelfrisuren zunehmen. Ich sehe, dass die Leute durchaus schon, bevor sie gekeilt sind, im Tweedsacko und Krawatte kommen. Das sind Sachen, das hat zumindest, vielleicht war ich eine falsche Fuchsengeneration, aber bei mir und meinen Konfüchsen, also uns musste man noch dahin bringen, dass wir uns ordentlich angezogen haben oder zumindest so, wie wir das gerne haben in unserem Umfeld hier. Mhm. Und all diese, also die Jungs bringen heute in der Hinsicht viel mehr mit, sind aber gleichzeitig, würde ich sagen, auch ein bisschen prägbarer. Wie würde ich jetzt, also das sind so optische Sachen, die mir vielleicht bei den Kartellbrüdern, bei den Jüngeren zumindest auffallen. Was so die Einstellungen angeht, ich habe das Gefühl, wir drehen uns gerade so ein bisschen in Naturwissenschaften, dass wir da stärker werden, woran auch immer das liegt, dass vielleicht die Geisteswissenschaften politisch auch ein bisschen nach links gerückt sind und man.
Das war auch schon immer so.
Das war schon
bei
immer.
Bei mir an der Fakultät, das war. Ich wurde immer gefragt, ob ich VWLer oder Jurastudent bin. Also ich
Korbuniform umgelaufen. Gebe ich dir bestimmt recht, dass das schon immer so war in der Tendenz. Es hat aber, finde ich, zugenommen. Ich habe mir nun beides gesehen, Geschichte und Mathematik. Und vielleicht liegt es daran, dass ich sage, die Naturwissenschaften werden zumindest stärker von ihrem prozentualen Anteil, als sie es früher waren. Das heißt, man hat, weil du ja auch auf Eigenschaften raus wolltest, vielleicht Leute, die sehr, sehr stringent zum Ziel, ohne, ich beobachte das auf den Konventsdiskussionen, es geht immer sehr, sehr schnell um Ergebnisse, um beste Kompromisse, wir wollen das zeiteffizient lösen, wir wollen das möglichst günstig für alle Beteiligten lösen, während die Juristen, die Geisteswissenschaftler vielleicht eher so die Position auf dem Konvent haben. Es ist zwar schon alles gesagt, aber noch nicht von jedem.
Ja. So sind wir Geisteswissenschaftler.
Also Zielstrebigkeit, würde ich sagen, ist eine ganz große Charaktereigenschaft.
Aber das ist ja ein gutes Motto. Es ist ja schon viel gesagt worden, aber noch nicht alles. Was möchtest du denn den Zuhörern jetzt abschließend als allerletzte Sache mit auf den Weg geben?
Ja, wir hatten eben im Vorgespräch drüber gesprochen, wer hört denn hier so zu? Du versuchst ja so ein bisschen das Feld zu erweitern, aber wir sprechen hier doch so ein bisschen in eine eigene Blase.
Ist eine Bubble-Nischen-Geschichte.
Ja, also ich werbe immer so ein bisschen für interkooperative Zusammenarbeit. Es gibt da, initiiert durch den leider vor kurzem verstorbenen Stadtdechanten in Bonn, ein ganz tolles Projekt. Da werden alle katholischen oder sind es vielleicht sogar alle christlichen Verbindungen, ich weiß gerade nicht, ob der Wingolf dabei ist oder nicht, einmal im Jahr eingeladen in den Kreuzgang des Bonner Münsters. Ist ein wunderschön angelegter Garten. Ich glaube, es ist der älteste, irgendeine besondere Art von Kreuzgang, und zwar der älteste nördlich der Alpen von dieser Sorte. Also auch ganz tolles Ambiente. Man denkt so ein bisschen, da wäre die Zeit stehen geblieben, könnte man so jetzt einen Mittelalterfilm drin drehen. Und
das Glasperlenspiel von Hermann Hesse.
Und genau. Und wir haben es da so, diese interkooperative Fuchsenstunde zum Thema Religio, St. Burgfrieden. Und das ist natürlich so ein bisschen auch Schaulaufen, welcher Bund bringt jetzt die meisten Füchse mit, bei denen läuft es aber gerade dieses Semester gut, oder die haben nur zwei Füchse, was war denn bei denen beim Keilen los und solche Sachen. Aber das ist eine total tolle Möglichkeit, sich mal zu begegnen, auch vielleicht abseits von der Theke, weil ich stelle doch fest, das gepflegte Paulen beherrschen immer weniger Leute.
Ja, habe ich auch beobachtet.
Und das ist, finde ich, ein bisschen schade. Und das ist vielleicht eine Möglichkeit, wo die Leute sich niedrigschwelliger schon mal vorher kennenlernen. Und vielleicht klappt es an der Theke auch wieder mit ordentlichem
Paul. Wird schnell auf die Mutter heute gepault, ne? Das war früher absolut eigentlich, dass die der.
Ich finde, es ist eine rote
Linie.
Also, ja, ne?
Ja. Ja, gut. Das war auch wieder ein sehr, sehr langer Laberlümmel. Johannes, danke, dass du da warst. War schön mit dir.
Kann ich nur zurückgeben.
Ja, liebe Zuhörer, bitte like, kommentiert und teilt diese Folge. Wir haben einen Patreon-Account, der dieses Projekt massiv unterstützt. Wir haben da jetzt auch schon mittlerweile eine zweistellige Unterstützerzahl. Und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr auch vielleicht Gönner oder auch Produzenten werden wollt. Alle Infos und Links sind in den Shownotes. Und bis dahin, geht mal wieder bummeln. Und bei anderen Dachverbänden, das ist auch schön.